Hallo und herzlich willkommen zu Luft nach oben, dem Beatmungspodcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Romina.
Und ich bin Georg.
Bevor wir einsteigen, werfen wir wie immer einen kurzen Blick zurück auf die letzte Folge. Dort haben wir uns mit der klinischen Symptomatik von Hypoxie und Hyperkapnie beschäftigt und dabei ganz klar gemacht, Sauerstoff und Kohlendioxid müssen wie immer getrennt betrachtet werden. Eine Hypoxie äußert sich häufig eher unspezifisch, zum Beispiel durch Abgeschlagenheit, Kraftlosigkeit oder Verwirrtheit. Eine Zyanose kann auftreten, muss aber nicht zwingend sichtbar sein. Ganz anders die Hyperkapnie. Solange das Atemzentrum intakt ist, kommt es typischerweise zu Luftnot und Unruhe. Erst wenn dieser Mechanismus wegfällt oder bei chronischen Verläufen spielt der hypoxische Atemantrieb eine relevante Rolle. Außerdem haben wir gelernt, dass die Atemregulation primär über das CO2 gesteuert wird. Erstens wegen seiner Alarmfunktion, wir denken an Mund und Nase zu halten. Und zweitens, weil dieses System robust gegenüber Veränderungen des Barometerdrucks, zum Beispiel in der Höhe, ist. Und genau darauf bauen wir heute auf. Denn wenn wir verstehen, was Hypoxie und Hyperkapnie im Körper auslösen, stellt sich automatisch die nächste Frage. Wie therapieren wir das sinnvoll? Heute geht es also um therapeutische Strategien bei Hypoxie. Und ganz wichtig vorweg, wir sprechen nicht über konkrete Beatmungseinstellungen, Piepzahlen oder Gerätemodi. Uns interessiert heute vielmehr, was wollen wir eigentlich erreichen, wenn wir Hypoxie behandeln? Und wie passt das zur Pathophysiologie dahinter? Die Hyperkapnie heben wir uns ganz bewusst für die nächste Folge auf.
Ja, vielen Dank, Romina. Ich freue mich auch, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es ja, wie gesagt, um die Therapie der Hypoxie, also um die therapeutischen Ansätze, die wir dabei verfolgen können. Lass uns nochmal rekapitulieren, die Pathophysiologie. Wir haben ja eingangs diskutiert, in einer der letzten Folgen, ganz am Anfang, die Ursachen der Hypoxie, beziehungsweise die, andersrum ausgedrückt, welche Folgen eine Störung des Lungenparenchyms hat. Und haben dabei festgestellt, dass Störungen des Lungenparenchyms, wie wir bei der Pneumonie zum Beispiel beobachten, eben zu einer Hypoxie führen. Wenn das Parenchym, also entweder die Alveolen entweder mit Eiter gefüllt sind oder mit Zellschrott oder einfach kollabiert sind, dann können sie nicht mehr oxygenieren. Und die Oxygenierungsstörung ist die primäre Störung, die bei der Parenchymstörung auftritt. Es kommt zwar auch zu einer Hyperkapnie, aber die kann relativ leicht durch eine Steigerung der Atemfrequenz und Atemtiefe kompensiert werden. Die Hypoxie hingegen ist nur bedingt kompensierbar durch den Oder-Lillestrand-Reflex.
Wenn das Problem also in der Alveole liegt, muss unsere Therapie darauf abzielen, diese Störung zu beseitigen. Also zum Beispiel Alveolen wieder zu rekrutieren oder eben Zellschrott und Eiter aus der Lunge zu entfernen.
Genau darum geht's. Die Erhöhung der FiO2 bringt relativ wenig sozusagen, weil da, wo kein Sauerstoff reinkommt, wenn die Alveole verschlossen ist, bringt es auch nichts, die Sauerstoffkonzentration woanders zu erhöhen. Wir müssen tatsächlich die Alveole aufmachen. Und hierfür stehen uns im Prinzip drei Ansätze zur Verfügung. Der erste ist die Beatmung selbst und die Atemunterstützung, insbesondere wie wir sie genau einstellen. Insbesondere also, wie wir den Piep oder den CPAP einstellen.
Stopp ganz kurz, da muss ich einhaken. Piep, CPAP, das wird, finde ich, oft durcheinander geworfen. Mal spricht man vom Piep, mal von CPAP. Warum eigentlich?
Das ist eine völlig berechtigte Frage. Das versteht man eigentlich gar nicht so wirklich. Wörtlich übersetzt oder wörtlich ausgeschrieben heißt ja PEEP nur Positive End Expiratory Pressure, also positiver Druck am Ende des Atemzyklus. Das wird meistens verwendet bei kontrollierter Beatmung. Und CPAP wird eher verwendet bei Spontanatmung oder assistierter Spontanatmung, das heißt Continuous Positive Airway Pressure. Eigentlich, wenn man es rein sprachlich betrachtet, macht aber die Unterscheidung keinen wirklichen Sinn. Also das eine ist antiexpiratorisch und das andere ist kontinuierlich. So hat sich es eingebürgert, das eine bei kontrollierter Beatmung, das andere bei Spontanatmung. Aber so richtig vom Verständnis her macht diese Unterscheidung keinen Sinn. Vielleicht sollten wir einfach konsequenterweise von PEEP sprechen.
Okay, super. Vielen Dank für die Einordnung.
Gut, wir haben also als erste Strategie die Beatmung und die Atemunterstützung bzw. insbesondere die Einstellung des PEEP. Die zweite Strategie, um die Alveolen aufzukriegen, ist die Zwerchfellaktivität, also die Spontanatmung des Patienten. Und die dritte Strategie ist die Lagerung, verschiedene Formen der Lagerung. Das ist einfach die Lagerung des Patienten.
Gut, dann schauen wir uns das mal im Detail an. Ansatz Nummer 1 wäre der PEEP. Die Grundidee dahinter ist ja erstmal total einleuchtend. Wir geben einen positiven Druck am Ende der Expiration, damit sich kollabierte Alveolen wieder öffnen und am Gasaustausch teilnehmen können. Bei einer gut rekrutierbaren Lunge kann das super funktionieren. Mehr offene Alveolen bedeutet mehr Oberfläche, bessere Oxygenierung. Aber gleichzeitig schwingt da natürlich auch immer ein Risiko mit. Je mehr Druck wir geben, desto größer ist auch die Gefahr, dass wir Lungenabschnitte überdehnen. Und da stellt sich für mich die Frage, was machen wir eigentlich, wenn die Alveolen gar nicht kollabiert sind, sondern schlicht voll mit Zellschrott oder Eiter?
Ja, diese Frage müssen wir uns nicht nur dann stellen, wenn sie eben mit Zellschrott und Eiter voll sind, sondern auch, wenn sie inhomogen ist, wenn die Lunge zum Beispiel strukturell verändert ist. Bei einem ADS, da haben wir natürlich beide Phänomene. Tatsächlich haben wir das Problem, dass der Druck sich ja vor allem, also dass er sich ja gleichmäßig verteilt, aber das Volumen sich eher in den ventralen Lungenabschnitt beim auf dem Rücken liegenden Patienten verteilt und es dort zu einer Überdehnung kommt und die dorsalen Abschnitte vielleicht gar nicht aufgehen. Das ist ein Riesenproblem, was wir bei der Piep-Einstellung haben. Das funktioniert also tatsächlich, wie du sagst, nur bei einer gut rekrutierbaren Lunge einigermaßen. Bei schlecht rekrutierbarer Lunge funktioniert es eben schlecht. Dann müssen wir andere Strategien wählen. Wichtig ist vielleicht noch an dieser Stelle zu erwähnen, du hast jetzt das ausschließlich den Piep erwähnt bei der Beatmungseinstellung. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, das zu sagen. Die anderen Parameter der Beatmungseinstellung spielen für die Rekrutierung keine oder nur eine sehr untergeordnete Rolle. Wir wissen zwar zum Beispiel, dass sehr große Atemzugvolumina zu einer guten Rekrutierung führen, aber um den Preis, den man zahlt, ist eine starke Lungenschädigung durch Überdehnung. Das hat man ganz früher so gemacht, in den Anfangszeiten der Beatmung. Da hat man Zugvolumina von 15 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht eingestellt. Die Patienten waren perfekt oxygeniert, dafür früher tot. Deswegen macht man das nicht mehr. Man nimmt eben inzwischen kleinere Zugvolumina und erreicht eben eine Rekrutierung über den Piep. Auch nicht mehr zum Beispiel über eine sogenannte Inverse-Ratio-Beatmung. Auch das hat man früher gemacht. Seitdem man höhere Piep-Werte verwendet, hat man gesehen, dass man durch eine Inverse-Ratio-Beatmung keinen zusätzlichen Effekt mehr erzielen kann. Man kann es auch rumdrehen und sagen, sobald man durch eine Inverse-Ratio-Beatmung eine bessere Oxygenierung sieht, hat man bewiesen, dass der Piep zu niedrig ist. Also es ist so, wie du sagst, dass der Piep der entscheidende Parameter ist, den wir einstellen müssen, wenn wir an die Oxygenierung verbessern wollen, die Alveolen rekrutieren wollen, auch wenn nicht ganz klar ist im Einzelfall, ob das überhaupt geht.
Dann kommen wir zu Ansatz Nummer 2, Zwerchfellaktivität und Spontanatmung. Prinzipiell klingt das ja erstmal sehr sinnvoll. Das Zwerchfell arbeitet physiologisch, die Ventilation verteilt sich deutlich natürlicher, wir vermeiden eine komplette maschinelle Kontrolle und arbeiten dadurch viel lungenprotektiver. Gerade bei weniger schweren Lungenerkrankungen kann das ein riesiger Vorteil sein.
Ja, es ist sogar so, man hat lange geglaubt, beziehungsweise glaubt es auch immer noch, dass es auch beim schweren Lungenversagen von Vorteil ist. Es ist ganz klar, durch das Zwerchfell führt zu einer besseren, die Zwerchfellaktivität führt zu einer besseren Rekrutierung. Normalerweise, also wenn der Patient sediert ist und vielleicht sogar relaxiert ist, dann wandelt sich ja dieser gut gespannte Muskel in einen Kartoffelsack um. Ja, also hat einen Tonus wie ein Kartoffelsack und dann folgt sozusagen der Abdominalinhalt dem Gewicht sozusagen und drückt die Lunge eben vor allem in den dorsalen Abschnitten zusammen. Und das ändert man, wenn man die Zwerchfellaktivität wiederherstellt, den Zwerchfelltonus wiederherstellt. Insofern führt Zwerchfellaktivität zweifelsohne zur Rekrutierung und dadurch nur zu einer Verbesserung der Oxygenierung und durch eine Homogenisierung der Ventilation letztendlich auch zu einer Lungenprotektion. Zumindest dann, wenn wir ein leichteres Lungenversagen haben. Bei schwererem Lungenversagen gibt es inzwischen Zweifel, ob das Ganze so sinnvoll ist, weil sich gezeigt hat, dass durch tierexperimentelle Arbeiten, vor allem aus Japan, dass ein schweres Lungenversagen zu einem anderen Verhalten der Lunge führt. Wir gehen eigentlich immer so von der Vorstellung aus, die Lunge verhält sich wie eine Flüssigkeit. Man stellt sich einen Luftballon vor, der mit Wasser gefüllt ist. Man zieht irgendwo an dem Luftballon, dann folgt das Wasser natürlich der Exkursion der Gummihülle. Wenn jetzt aber die Lunge steif und strukturell verändert ist, dann verhält sie sich eher wie so ein Semmelknödelteig. Da zieht man an dem Gummi und dann passiert gar nichts. Der Semmelknödelteig sagt, da mache ich nicht mit, das ist nicht mein Problem, was hier passiert. Und fängt vielleicht sogar an zu reißen oder sonst irgendwas. Und das ist das, was man tatsächlich auch inzwischen in CT- und Kernspinnenuntersuchungen herausgefunden hat. Schweres Lungenversagen führt zwar auch zur Rekrutierung, kann aber eben, also wenn man das Zwerchfell einschaltet oder benutzt, kann aber auch schon zur Überdehnung führen, zum sogenannten Self-Inflicted Lung Injury, wovon man inzwischen spricht. Dennoch ist ganz klar, dass die Zwerchfellaktivität, also die Spontanatmung, eine sehr, sehr sinnvolle Strategie ist, um den Gasaustausch zu verbessern. Man verbessert ja auch zum Beispiel die Sekretdrainage. Wenn wir husten und räuspern ja uns alle ständig, ich jetzt besonders, weil ich noch ein bisschen erkältet bin, aber jeder Mensch von uns tut das. Wir räuspern uns ständig und husten. Das brauchen wir, um zu rekrutieren. Der Patient, der kontrolliert beatmet ist, kann das eben nicht mehr. Und das kann man durch eine Zwerchfellaktivität natürlich wesentlich verbessern. Also wir verbessern Mobilisierung von Sekreten, wir verbessern die Oxygenierung und wir verbessern die Homogenisierung der Ventilation. Also absolut Vorteile. Allerdings stößt das eben an Grenzen, insbesondere dann, wenn eben wirklich Zellschrott und Eiter in den Alveolen ist.
Und damit kommen wir zu Ansatz Nummer 3, der Lagerung. Denn Lagerung greift genau da an, wo viele andere Maßnahmen in ihre Grenzen kommen. Durch gezielte Lagerung können wir Alveolen rekrutieren, die Ventilationsverteilung verbessern und gleichzeitig die Sekretdrainage unterstützen. Und das Beste daran ist, wir brauchen dafür weder hohe Drücke noch komplexe Technik, sondern vor allem ein gutes Verständnis von Anatomie und Pathophysiologie. Die Frage ist also weniger, ob Lagerung sinnvoll ist, sondern welche Lagerung bei welchem Patienten.
Ja, also beim Lungenversagen ist es in allermeisten Fällen Bauchlagerung, weil da die ventralen Abschnitte überdehnt sind und die dorsalen Abschnitte atelektatisch sind. Das würde man natürlich ändern in der Bauchlage. Wir machen noch eine extra Folge über Bauchlage zu einem späteren Zeitpunkt, weil das ein ganz spannendes und ein hochkomplexes Thema ist, warum Bauchlage sinnvoll ist, wann Bauchlage sinnvoll ist und so weiter. Für den Moment reicht vielleicht der Hinweis, dass man eben die Gewichtsverhältnisse umdreht und die dorsalen Atelektasen eben aufgeben und auch das Sekret trainiert werden kann. Das ist also beim ARDS in den allermeisten Fällen sinnvoll. Es ist übrigens sinnvoll, eine 180-Grad-Bauchlagerung zu machen. Man sieht häufig eine 135-Grad-Schwimmerposition. Das ist lagerungstechnisch einfacher, führt auch weniger zu Lagerungsschäden, ist aber lange nicht so sinnvoll. Also richtige Belege für die Verbesserung des Outcomes gibt es nur für die 180-Grad-Lagerung. Das gilt, wie gesagt, für das ARDS. Es gibt aber auch Krankheitsbilder mit einseitigen Pathologien. Dort mag die 135-Grad-Lagerung sinnvoll sein oder auch die strenge 90-Grad-Seitenlagerung. Beides kommt bei einseitigen Pathologien natürlich in Frage. Also das muss man wirklich genau wissen. Ist das Problem auf beiden Lungenflügeln verteilt oder ist es nur auf einem?
Wenn wir das also alles zusammennehmen, dann sehen wir, es geht darum, die Pathophysiologie zu verstehen und dann gezielt zu entscheiden, welcher Ansatz dem Patienten wirklich hilft. Wir haben 3 Ansätze kennengelernt, nämlich PEEP, dann die Zwerchfellaktivität mit der Spontanatmung und zuletzt die Lagerung. In der nächsten Folge schauen wir uns dann die andere Seite der Medaille an, nämlich die therapeutischen Strategien bei Hyperkapnie. Bis dahin bedanken wir uns fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Episode mit euch. Und ja, dann würde ich sagen, Georg.
Dann bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns.
Und immer schön weiteratmen.
Wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auf ein Abonnement. Ihr könnt es auch gerne bewerten auf den verschiedenen Plattformen. Das geht jeweils ein bisschen unterschiedlich. Und selbstverständlich ist uns auch Feedback willkommen. Feedback könnt ihr geben eben auch auf den Plattformen oder auf unserer Webseite. Bei jeder einzelnen Folge gibt es ein Kommentarfeld. Oder ihr könnt uns auch direkt per E-Mail schreiben an beatmungspodcast@gmail.com. Zum Schluss noch rechtliche Hinweise. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der medizinischen Fort- und Weiterbildung und der allgemeinen Information medizinischen Fachpersonals. Sie ersetzen nicht die individuelle ärztliche Beurteilung, Diagnostik oder Behandlung. Medizinisches Wissen unterliegt einem ständigen Wandel. Therapieentscheidungen müssen stets individuell und auf Basis der aktuellen Leitlinien sowie der jeweiligen Patientensituation getroffen werden. Für Schäden, die aus der Anwendung der hier dargestellten Inhalte entstehen, wird keine Haftung übernommen. Nähere Informationen zum Haftungsausschluss sind unter den rechtlichen Hinweisen im Impressum auf der Webseite und in den Shownotes zu diesem Podcast zu finden.